SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
3. Juni 1769, die Beobachtung des Venustransits als erstes gesamteuropäisches Forschungsprojekt.
In vielen Ländern der Erde haben Astronomen und Sternengucker ein seltenes Himmelsschauspiel vollfolgt, einen sogenannten Venustransit.
Und der verschlägt Tagesschausprecher Jan Hofer im Juni 2012 glatt die Sprache.
Unser Nachbarplanet überholt die Erde regelmäßig auf der Innenbahn, zieht aber meist ober- oder unterhalb der Sonne vorbei. Nur sehr selten stehen Erde, Venus und Sonne exakt in einer Reihe. Von unserem Blickwinkel aus wandert die Venus dann über die Sonnenscheibe. Mit bloßem Auge als kleiner schwarzer Punkt zu sehen, der nächste Venustransit findet erst in 105 Jahren statt.
Also ein Jahrhundertereignis im Doppelpack von 8 Jahren Abstand. Vor 2012, im Jahr 2004. Im 20. Jahrhundert kein einziger, wohl aber im 19. und davor im 18. Jahrhundert. Und zwar 1761 und 1769. Andrea Wulff, Autorin einer Monographie über diese beiden Venustransits, in einem Vortrag bei der Royal Society.
In the 18th century, astronomers believed that Venus.
Im 18. Jahrhundert glaubten die Astronomen, die Venus berge die Antwort auf eine der dringlichsten Fragen der Wissenschaft. Dass sich nämlich aus der präzisen Transitdauer die Entfernung Erde-Sonne berechnen ließe und damit die Größe des Sonnensystems. Sie glaubten, Venus wie ein natürliches astronomisches Instrument benutzen zu können. Wie ein himmlisches Metermaß.
Johannes Kepler hatte Anfang des 17. Jahrhunderts mit seinen Planetengesetzen zwar eine Karte des Sonnensystems mit den 6 damals bekannten Planeten Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn gezeichnet, aber er konnte keinen Maßstab angeben, sondern nur die Größenverhältnisse und die elliptische Form der Planetenbahnen. Danach war zum Beispiel die Erde etwa 1,5 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Venus. Die tatsächlichen Distanzen aber blieben weiterhin unbekannt.
Könnte man jedoch eine einzige Entfernung im Sonnensystem genau messen, etwa bei einem Venustransit, hätte man den gesuchten Maßstab. Alle anderen Distanzen ließen sich damit ausrechnen. Vor allem wären Positionen auf See genauer bestimmbar. Ein unschätzbarer Nutzen für Seehandel treibende Nationen.
Das einzige Problem daran war, dass hunderte von Astronomen diesen kurzen Moment gleichzeitig beobachten mussten, von so viel wie möglich verschiedenen Positionen auf der Erde.
Denn je nach Position auf der nördlichen bzw. südlichen Halbkugel sieht man Venus etwas tiefer bzw. höher über die Sonnenscheibe ziehen. Aus dem Abstand dieser Transitpfade lässt sich schließlich die Entfernung Erde-Sonne berechnen, mit den Methoden der Landvermesser.
But it would only work if they would combine their results.
Aber es würde nur funktionieren, wenn alle Ergebnisse zusammen verarbeitet würden.
Deshalb fordert 1760 ein französischer Forscher etwas radikal Neues: internationale Kooperation. Und das mitten im siebenjährigen Krieg, der auf fast allen Kontinenten und Meeren zwischen England und Frankreich und ihren jeweiligen Verbündeten tobt.
Und da geschah etwas Außerordentliches. Trotz des Kriegs arbeiteten hunderte Forscher aus vielen Nationen für die Transitbeobachtung 1761 zusammen. Im Namen der Wissenschaft und im Geist der Aufklärung. So wurde die Jagd auf die Venus zum Angelpunkt dieser Ära, die mit rationalem Denken die Natur verstehen wollte. Hier wurde tatsächlich die Idee der modernen Wissenschaftsexpedition geboren.
Weltweit starten Forscher zu gefährlichen Reisen, organisiert von ihren Wissenschaftsgesellschaften wie der Royal Society in London oder der Académie des Sciences in Paris und finanziert von ihren Monarchen, die natürlich auf Gebiets- und Handelsgewinne spekulierten, heißt auf Kolonien.
In Paris fiebert der Astronom Guillaume Le Gentil seiner Jahrhundertchance entgegen. Er ist schon seit jungen Jahren Mitglied der Akademie und soll nun den Transit in Pondicherry verfolgen, einem Stützpunkt der französischen Ostindien-Kompanie am Golf von Bengalen. Andrea Wulff.
Aber auf dieser Weise geht einfach alles schief. Das fängt damit an, dass sein Schiff von den Briten attackiert wird, dann gerät er in mehrere Stürme, dann wird er fürchterlich krank und als er endlich an die indische Küste ankommt, stellen Sie fest,
die Briten haben die Stadt besetzt und lassen niemand von Bord. 15 Monate Anreise umsonst. Denn vom schwankenden Schiff aus sind Präzisionsmessungen unmöglich. Frustriert dreht Le Gentil ab, aber nicht nach Hause. Er will die Zeit bis zum nächsten Transit 1769 zur Erkundung des Indischen Ozeans nutzen.
Andere Forscher wagen ähnlich riskante Expeditionen nach Sibirien, Neufundland oder Sumatra. Doch alle Beobachter, ob die zwei Dutzend unterwegs oder die fast 200 daheim, sie alle verzweifeln im entscheidenden Moment an einem völlig unerwarteten Phänomen. Denn
die Venus wanderte nicht flott und glatt auf die Sonnenscheibe, sondern verweilte, wie festgeklebt, bis zu einer Minute am Sonnenrand. Dieser sogenannte schwarze Tropfeneffekt machte exaktes Timing praktisch unmöglich. Deshalb sind die Messungen gespickt mit Kommentaren wie zweifelhaft, nicht sicher, unbestimmt.
Aus diesem Grund und wegen unterschiedlicher Instrumente und Beobachtungsmethoden bleibt die Genauigkeit deutlich hinter den Erwartungen zurück, nachdem die Messdaten aus allen Himmelsrichtungen zusammengeführt und ausgewertet sind. Für den nächsten Transit 1769 standardisieren alle ihre Instrumente und Messverfahren. Und zudem hebt das Ende des Siebenjährigen Kriegs die Erfolgschance, denn das Reisen wird wieder sicherer.
Diesmal bläst die englische Royal Society zur Jagd auf die Venus. Und mit Russland und Amerika stoßen zwei weitere Nationen hinzu, aus ähnlichen Motiven. Katharina die Große will mit 8 Expeditionen beweisen, ihr Reich kann im Geist der Aufklärung mit Europa gleichziehen. Und Benjamin Franklin, Forscher, Erfinder des Blitzableiters und einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, will das Gleiche.
Im wieder französischen Pondicherry aber wartet Guillaume Le Gentil auf seine zweite und letzte Chance. Bei wolkenfreiem Himmel seit Wochen perfekt präpariert. Doch in der Nacht vor dem großen Moment
he was woken by a howling wind.
Weckt ihn Sturmgeheul. Und nun notiert der bislang unerschütterliche Optimist in sein Tagebuch: Von diesem Moment an fühlte ich mich zum Scheitern verdammt.
Mit Recht, denn morgens machen Wolken Transitbeobachtungen unmöglich. Und als wollte ihn der Himmel verhöhnen, klart es anschließend wieder auf. Bis zurück nach Paris klebt ihm das Pech an den Fersen. Dort haben ihn seine Erben für tot erklären lassen, seinen Besitz aufgeteilt und die Akademie hat seine Stelle gestrichen. Immerhin überlebt er, während die erfolgreicheren Kollegen wieder ihre Resultate austauschen und
their letters, like invisible threads, connected
ihre Briefe sie wie unsichtbare Fäden zu einem globalen Dorf verbanden. Und diesmal sind die Berechnungen genauer.
This time the calculations were more precise.
Auch dank neuer Auswerteverfahren berühmter Mathematiker. Sie errechnen aus den Rohdaten fast den heutigen Wert der Distanz Erde-Sonne, der astronomischen Einheit, rund 150 Millionen Kilometer. Obwohl auch diesmal der schwarze Tropfen alle Beobachter irritiert.
Das wichtigste Resultat aber war, die internationale Wissenschaftlergemeinde hatte erfolgreich und friedlich kooperiert. Und damit veränderte ihr Transitprojekt die Welt der Wissenschaft.
Es prägte den Prototyp internationaler Wissenschaftskooperation. Man setzt sich gemeinsame Ziele und verteilt die Aufgaben. So erzielte der nächste Doppeltransit 1874-82 noch genauere Resultate. Doch da hatte die Astronomiegemeinde längst eine andere Frage gepackt. Wie groß ist eigentlich unser Universum?
Friedrich Bessel in Königsberg hatte zum Beispiel die Entfernung zu einem Fixstern im Sternbild Schwan gemessen, dessen Licht 10 Jahre bis zu uns braucht, statt nur 8 Minuten wie das Sonnenlicht. 1920 kulminiert dann der Streit, ob die Milchstraße das gesamte Universum umfasst oder nicht, in der sogenannten großen Debatte zwischen den berühmten Opponenten Heber Curtis und Harlow Shapley. Die Antwort fand 1923 der US-Astronom Edwin Hubble im Andromedanebel mit dem damals größten Teleskop. Dieter B. Hermann, der 2021 verstorbene Berliner Astronom und Astronomiehistoriker,
man hatte ja zu dieser Zeit noch dieses Weltbild, dass eventuell unser Milchstraßensystem, in dem wir uns befinden, das gesamte Universum darstellt. Und da zeigte sich eben, dass der Andromedanebel weit außerhalb unseres eigenen Milchstraßensystems stand.
Der Andromedanebel war eine eigene Galaxie.
Und damit hat er das Tor aufgestoßen in die Welt der Galaxien. Das war der erste große Geniestreich von Hubble. Und der zweite Streich, der folgte sogleich, ein paar Jahre später.
Als Hubble nämlich das Lichtspektrum anderer Galaxien untersuchte, stellte er verblüfft fest, alle diese Galaxien entfernen sich von uns, und zwar umso schneller, je weiter sie entfernt sind. Mit diesem Zusammenhang aber hatte er einen wahrhaft kosmischen Maßstab entdeckt.
Und so lautete die Interpretation dieser Entdeckung von Hubble, das Weltall fliegt auseinander.
Diese Idee hatte ein belgischer Priester und Astrophysiker schon ein paar Jahre vorher publiziert und sofort weitergedacht. Ließ er nämlich die Expansion wie einen Film rückwärts laufen, dann schnurrte der Kosmos immer weiter zusammen bis auf das Uratom, wie er es nannte. Heute kennen wir diesen Anfang des Universums als Urknall, vor fast 14 Milliarden Jahren.
Vor diesem unfassbaren kosmischen Hintergrund wurde eine Frage immer dringlicher. Sind wir allein im All? Oder existiert irgendwo da draußen eine zweite Erde? Die Antwort darauf geben ebenfalls Transits. Transits von Exoplaneten vor ihren Sonnen, Lichtjahre von uns entfernt. Transits verraten auch, ob Planeten eine Atmosphäre besitzen. Schon beim 1761er Transit hatte ein Russe einen zarten, hellen Ring um Venus als Venus-Atmosphäre interpretiert.
Heute analysieren die Astronomen mit Weltraumteleskopen das Licht vom Mutterstern eines Exoplaneten, kurz vor und nach dem Transit, und erkennen, ob das Licht eine Atmosphäre durchquert hat und wie die eventuell zusammengesetzt ist. Der Venustransit 2012 war dafür ein willkommener Testlauf.
Und auch ein multinationales Unternehmen. Wie viele Forschungsprogramme, zum Beispiel Weltraumteleskope, die ISS oder die globale Kooperation für das erste Bild eines schwarzen Lochs. Und nicht zuletzt die Gründung des Europäischen Forschungszentrums CERN bei Genf, nur wenige Jahre nach dem Grauen des Zweiten Weltkriegs.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmer an die Beobachtung des Venustransits am 3. Juni 1769, um die Entfernung zwischen Erde und Sonne bestimmen zu können. Zeitzeichen morgen über das Tiananmen-Massaker.